Der Hexenritt aus der Oper Hänsel und Gretel von Engelbert Humperdinck. Gespielt von der Deutschen Radiophilharmonie Saarbrücken-Kaiserslautern unter der Leitung von David Afkam. Und damit sind wir gleich mitten hineingeritten bzw. geflogen in eines der bekanntesten Hexenmärchen unseres Kulturkreises. Die böse Mutter, die ihre Kinder in den Wald schickt, die böse Hexe, die mit ihrem süßen Lebkuchenhaus die Kinder verführt und den armen Hänsel ja doch nur schlachten möchte und die dann schlussendlich zur Erleichterung aller selbst im Ofen landet. Wer kennt diese Geschichte nicht? Doch was steckt hinter der hier beschriebenen Hexenangst? Einer, der sich damit intensiv beschäftigt hat, ist der Theologe und Psychoanalytiker Eugen Drewermann. Mit seiner tiefen psychologischen Deutung, besonders der Grimmschen Märchen, hat er einigen von ihnen ganz neue Lesarten erschlossen. Welche und welche Rolle dabei die Hexe spielt, darüber möchte ich nun mit ihm sprechen. Guten Morgen, Herr Drewermann.
Guten Morgen.
Warum gehört denn die Hexe bei Hänsel und Gretel in den Ofen? Das ist ziemlich grauslich eigentlich.
Das ist auch grauslich, aber die Vorgeschichte ist viel grausiger und sie ist sehr aktuell. Dass deine Mutter, die es ohne Zweifel mit den Kindern gut meint, die aber keine Nahrungsmittel mehr hat, sie großzuziehen. Und die Bilanz ist furchtbar. Eltern können leben ohne ihre Kinder, die Kinder aber nicht ohne ihre Eltern. Hier im Märchen haben wir eine Mutter, die aus lauter Verzweiflung den Kindern das Letzte noch zu geben versucht, das sie hat. Sie nimmt Brot mit, sie setzt sie ans Feuer, sie sollen es warm haben, sie sollen die Gefahr nicht merken, indem eine Axt scheinbar in einem Holzscheit gegen den Baum klopft im Zug des Windes. Die Frau meint es gut, aber sie kann überhaupt nicht anders. Und die Kehrseite davon ist eine Frau, die in der Fantasie der Kinder sich aufbaut. Da wäre das ganze Haus nur zum Essen da. Es gäbe Essen und Nahrung im Überfluss. Aber wer davon isst, wird gefressen. Man wird gehalten im Grunde wie ein Haustier, das man zum Schlachten präpariert. Diese Ambivalenz ist ungeheuer.
So kommen Ihrer Meinung nach auch die Figur der Hexe und der Mutter in diesen Märchen jetzt zusammen. Ich meine, klar, die Hexe, die ist böse, aber die Mutter ist ja die eigentliche Böse in den üblichen Lesarten, gerade in diesen Märchen. Die schickt die Kinder halt raus.
Wir sollten uns die Rederei vom Bösen mal ganz abgewöhnen in dem Zusammenhang. Wir haben es zu tun mit verzweifelten Personen, die kaum anders können und die es im Übrigen gut meinen. Keine Frau will eine Hexe sein oder werden. Aber wenn die Liebe selber ambivalent wird durch bestimmte innere Widersprüche oder durch äußere Gegebenheiten, dann sind Kinder oder andere Abhängige daran gebunden, auf Leben und Tod. Und sie kommen da nicht mehr heraus. Das macht die unheimliche Verwunschenheit der ganzen Lebensführung aus. Und dafür steht dann die Gestalt der Hexe. Sie hat als Kehrseite immer auch die Gestalt der liebenswürdigen Fee oder der Göttin.
Ja, wobei die Rede vom Bösen und vom Guten ja an verschiedenen Stellen, da muss jetzt nicht das absolut Böse nehmen, trotzdem ja auch eine Rolle spielt. Auch bei den Menschen, die heute mit magischen Dingen umgehen, die sagen, es gibt halt eigentlich nur weiße und gute Magie, aber es gibt natürlich auch die Gefahr, das irgendwie zum Falschen einzusetzen.
Damit macht man die Dinge zur Beliebigkeit und füttert im Grunde das Weltbild von kleinen Kindern. In einer bestimmten Entwicklungsstufe gibt es die Magie der Gedanken, den Realismus der Symbole, die die Realität ins eigene Wünschen umwandelt. Und dann ist ein Kind natürlich allmächtig. Es bekommt alles, was es haben will, in der Fantasie. Und die ersetzt ihm die Wirklichkeit. Ich sehe nicht ohne Bedenken, dass eine ganze Jugendkultur sich damit wieder anfreundet. Gut und Böse in diesem Sinne sind Kräfte, die zum Dasein gehören in den Ambivalenzen. Sie lassen sich nicht moralisieren.
Das ist, glaube ich, das Thema mit der Moralisierung.
Ja, weil die schwarze und weiße Magie besteht ja im Grunde darin, dass man eigene Wünsche übertragen könnte als Zauber mit Wirkmächtigkeit auf andere, zum Guten wie zum Schlechten. Und das ist eine Vorstellung, die überaus gefährlich ist, denn wer sie glaubt, ist mit einem Fuß in der Psychiatrie. Es ist alles möglich. Es gibt ständige Beeinflussungen, es gibt keine Abgrenzung des Ich. Wenn Sie Hänsel nehmen in dem Märchen der Brüder Grimm, haben Sie einen äußerst feinfühligen Jungen, der sich hineindenken muss in die Gedanken seiner Mutter. Und der am Ende nicht anders kann, als seinen eigenen Knochen durch die Gitterstäbe zu halten, damit sie nicht merkt, dass er gewissermaßen überhaupt noch etwas an sich hat. Er muss sich tothungern, um zu leben. Diese Widersprüche sind ungeheuer. Und sie werden im Märchen der Brüder Grimm am Ende beantwortet, indem ein Aufbruch geschieht. Die böse, die andere Seite der guten Mutter wird vernichtet. Und dann gibt es sogar in all den Entbehrungen im Hexenhaus eine Menge von Schätzen, die man mitnimmt und dem Vater zurückbringt. Der war all die Zeit dagegen.
Der dann aber alleine ist. Die Mutter ist ja nicht mehr da. Also so die Mutter ist ja dann auch aus der Familie verschwunden. Genau. Das ist natürlich schon, in der einfachen Lesart könnte man sagen, aha, jetzt ist sie weg, die böse Mutter, und jetzt können die auch irgendwie glücklich leben.
Wenn Sie sich für das Märchen genauer interessieren, ist die Parallele zu dem Ursprung eigentlich der Erzählung in Frankreich bei Charles Perrault hochinteressant. Da will der Mann, dass man die Realität ernst nimmt. Man kann die Kinder nicht mehr erziehen und man muss sie aussetzen, egal wohin und was aus ihnen wird. Mhm. Bei den Brüdern Grimm wird das genau umgekehrt. Da ist die Mutter, die am äußersten verzweifelte, und wir müssten unterstellen, weil sie die Kinder eigentlich liebt, aber keinen Ausweg mehr sieht. Mhm, ich gebe die Frage nochmal wieder, was passiert in unserer Welt? Wir müssten anstelle ökonomischer Not nur mal die seelische Überbeanspruchung uns einer Frau vorstellen. Wir müssten mal denken, dass sie wirklich mit den Nerven am Ende ist, dass sie keine Zeit mehr hat. Sie muss doppelt verdienen. Sie kann nicht da sein.
Ja. Würden Sie sagen, dass diese Doppelbelastung eben dann schon in Geschichten vor 200 Jahren, das ist ja heute ein großes und virulentes Thema, vor 200 Jahren erzählt wurde? Wir haben ja, um jetzt nochmal sozusagen in den Märchen zu bleiben, wir haben nicht nur die böse Hexe, wir kennen auch die böse Fee, wir kennen die böse Zauberin, wir kennen die böse Schwiegermutter, alles Frauenfiguren, alle immer konnotiert mit dem Bösen, das dann irgendwie überwunden wird. Ist das eigentlich alles ein ähnliches Motiv, nämlich dieses der Hexe?
Wir haben es immer zu tun mit Bindungen, die ganz intensiv sind, aber gleichzeitig Ambivalenzen zeitigen. Ja. Die böse Stiefmutter ist eine solche typologische Gestalt. Die Geschichte von Aschenputtel, da haben Sie eine solche Mutter, die neu eingeführt wird. Sie bringt ihre eigenen Kinder mit und das Aschenputtel klammert sich an das Bild der verstorbenen Mutter. Die Stiefmutter hat überhaupt keine Chance. Die Identität des Kindes, die ganz verbunden ist, mit der Vereinigung und der Verbindung der Tochter in der Trauerarbeit. Jeden Tag geht sie zum Grab der Mutter, in irgendeiner Weise anzukommen. Das sind innere Auseinandersetzungen, die wir verstehen sollten von innen, statt sie zu schematisieren und dann mit moralischer Elle zu bemessen.
Wo es im Märchen Hexen gibt, ist meistens, oder böse Frauen, wie auch immer, ist meistens die Prinzessin, die irgendwas dulden muss, nicht weit. Ist das der Grundkonflikt? Geht es dabei um so ein Dauerthema, Konkurrenz zwischen Tochter und Mutter? Ist das auch diese Ambivalenz, die Sie eben meinten? Doppelbein-Situation.
So ist es ein ganzes Stück weit generell. Es gibt Prinzessinnen, die erlöst werden müssen, weil das Schloss verwunschen ist oder der Zauberer dahin geführt hat, die ganze Schönheit in Hässlichkeit zu verwandeln. Und dann muss ein Prinz kommen oder ein Erlöser, der das alles überliebt und in seiner Zuneigung überreifen lässt. Die Liebe besteht darin, die Person des Geliebten aus der Elternabhängigkeit herauszulösen und ins Erwachsene zu führen.
Ja, ich glaube, das ist auch tatsächlich ein Archetyp oder so ein Urkonflikt, der da beschrieben wird, der auch dann in vielen Situationen mit Coming-of-Age-Geschichten zu tun hat, Pubertät, sich entwickeln ins Erwachsenenleben hinein. So werden ja viele, sagen wir mal, magische und Hexengeschichten heute auch erzählt, auch sehr populär. Offenbar spielt die Ausbildung der Sexualität auch eine große Rolle. Ist das ein Symbol der Ambivalenz, dass es aber nicht nur in sozusagen in den Grimmschen Märchen gibt, sondern in den Mythen wahrscheinlich dann überhaupt, oder? Ist das so ein Ursymbol?
Sie deuten mit Recht an, das Thema geht viel weiter. Und es hat seinen eigentlichen Ort in der mythischen Interpretation der Weltwirklichkeit.
Inwiefern?
Spricht an, die Ambivalenz überhaupt zu existieren. Auch jetzt, was wir am 1. Mai begehen, hat diese Dimension im Hintergrund einmal besessen. Eine Frau gebiert ein Kind, das macht sie fast zu einer Göttin des Lebens. Von ihr geht das Dasein aus, aber gleichzeitig schickt sie dasselbe Kind in den Tod, der am Ende des Lebens steht, und das macht sie unheimlich. Sie wird wahrgenommen als wunderschön, und dann geht das Leben und das Alter drüber hinher und verhässlicht's. Alle Hexen sind deshalb im Grunde alte Frauen, die Liebe, gebunden an Schönheit und Wahrnehmung von unmittelbarer Ästhetik, enttäuschen. Diese Gestalt der Ambivalenz der Frau, die gebiert zum Tode. Aus dem Leben entsteht der Tod und aus dem Tod entsteht das Leben. Und immer dreht es sich im Kreise. Jetzt im Mai feiern wir den Sieg über den Winter, über den Tod scheinbar. Und wir wissen, es wird der Herbst und der Winter ganz sicher wiederkommen. Die Frage ist, wer erlöst uns daraus? Schopenhauer hätte gesagt, die ganze Sexualität ist da rein gebunden. Sie verlockt uns in ein Leben, von dem wir wissen, wie viel Leid, wie viel Angst und wie viel Schmerz darin ruht.
Ja, im Märchen siegt am Schluss immer die Liebe. Und das ist wahrscheinlich auch die Trostbotschaft der Märchen, auch der grausligsten Geschichten noch. Deshalb kann man sie dann doch auch ja auch den Kindern auch vorlesen. Am Ende siegt meist das Gute, wie auch immer, moralisierend oder nicht. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann feiern sie noch heute. Das ist auch so ein formelhafter Satz, der alles ein bisschen abbinden soll, oder?
Es gäbe im Grunde nur die Antwort auf die Sterblichkeit des endlichen Daseins im Glauben an Unsterblichkeit. Das klingt im Ende der Märchen wie eine kindliche Wunschfantasie, aber es wäre ein Standhalten in der Existenz genau dieser Problematik gegenüber. Die Antwort eigentlich der katholischen Kirche auf die Fruchtbarkeitsgöttin mit ihrer Ambivalenz zwischen Leben und Tod ist die Gestalt der Madonna, der Mutter Gottes. Am 1. Mai feiern wir ein Marienfest und einen ganzen Marienmonat. Damit wird eigentlich beschworen, eine Form des Frauseins, die der Liebe, wie Sie gerade sagen, erlösend alle Angst übergibt und darin überwinden lässt. Wenn wir mal dächten, wir lernen eine Liebe jenseits der Frage dessen, was dabei herauskommt, und interessierten uns nur für den Menschen, mit dem wir es zu tun haben. In seiner Angst, seiner Gebrochenheit, seinen Widersprüchen, seinen Ambivalenzen, dann hätten wir den 1. Mai als einen Tag, an dem der Spuk buchstäblich aufhört.
Ja, manche denken, der Spuk geht gerade dann los, weil sie Sorge haben, dass auf dem Blocksberg die wildesten Dinge geschehen. Sie sagen, der Spuk geht an diesem Tag zu Ende. Das ist auch ein schöner Kreisschluss, der offenbar auch irgendwie diese Ambivalenz aufzeigt. Eugen Drewermann, Sie glauben an die heilende und läuternde Kraft von Märchen und Hexengeschichten, und vor allen Dingen machen Sie sich für die Ambivalenz in diesen Geschichten stark. Ich danke Ihnen für dieses Gespräch und wünsche Ihnen noch einen sehr schönen Sonntag.
Dankeschön.